Mein Problem ist, bei KI sage ich mittlerweile Shit in, Bullshit out, weil gerade Large-Language-Modelle dann oft halt einfach bei vollkommener Unwissenheit so tun, als wäre es richtig.
Daten sind überall. Sie beeinflussen, was wir sehen, wie wir arbeiten, was wir kaufen und sogar, was wir glauben.
Sie stecken in unseren Smartphones, in unseren Unternehmen, in unseren Entscheidungen und sie formen still und mächtig die Welt, in der wir leben.
Vor allem dort, wo künstliche Intelligenz ins Spiel kommt. Denn KI lebt von Daten, sie lernt aus ihnen, sie reagiert auf sie und übernimmt dabei unsere Muster, unsere Fehler, unsere Vorurteile. Das macht Daten nicht nur zur Ressource, sondern zur Verantwortung.
Was also passiert, wenn Maschinen auf Grundlage menschlicher Verzerrung entscheiden? Wie objektiv kann KI eigentlich sein, wenn wir es selbst nicht sind? Und wie gehen wir mit dieser neuen Macht der Daten um? In der Wirtschaft, in der Gesellschaft, in uns selbst?
Darüber sprechen wir heute mit jemandem, der Daten wirklich versteht. Dr. Christian Krug. Er ist Global Data Architect bei Frauscher Sensortechnik, kommt ursprünglich aus der Forschung und zeigt Unternehmen, wie sie Daten nicht nur sammeln, sondern sinnvoll einsetzen, um Transformation möglich zu machen. Außerdem hostet er den Podcast Unfuck Your Data, in dem er gemeinsam mit DatenexpertInnen darüber spricht, wie wir mit Zahlen klügere Entscheidungen treffen können. Weniger Bauchgefühl, mehr Erkenntnis, aber bitte ohne den Menschen zu verlieren.
Zwischen Holy Shit, das ist genial und haltet die Maschinen auf, fragen wir heute bei Wunderpanik.
Wie viel Bias steckt in unsere Daten und warum ist das so wichtig für uns zu verstehen, wenn wir mit KI arbeiten? Willkommen bei Wunderpanik, dem Podcast zwischen Staunen und Stress. Willkommen, Christian.
Wow.
Geile Rampe, ne?
Was für eine Intro. Es ist ja bombastisch.
Also ja, ich
merke gerade auch.
Du dich ja aus.
Ja, aber ich merke gerade auch, wie cool das ist mit dem Co-Host. Ihr seid ja voll eingespielt. Das ist mega stark. Dankeschön. Also vielen Dank für die Einladung, liebe Melanie, liebe Katharina. Bin natürlich gerne gefolgt und wir haben gesagt, ja, Bias. Und wo sollen wir anfangen?
Aber, ich weiß, das war jetzt eine große Intro, Chris, aber fehlt noch was? Hast du dich gut vorgestellt? Müssen unsere Zuhörer und Zuhörerinnen noch irgendwas über dich erfahren, wo du denkst, das ist mir wichtig? Ein Funfact vielleicht?
Ich glaube, so der Funfact, den zumindest meine Hörerinnen und Hörer wissen, eure vielleicht nicht. Ich hätte eigentlich Metzger werden sollen und bin dann irgendwann falsch abgebogen im Leben.
Hör auf!
Und da bin ich Forscher geworden.
Ja, das ist so der lustige Knick in meinem Lebenslauf, den viele immer sehen, ist dann so, du bist aus der Biologie in Data. Ich sage, der lustige Knick ist viel früher passiert.
Das heißt, du magst deine Daten gut abgehangen.
Ja.
Und, alles klar. Okay, sorry, das wird jetzt wahrscheinlich, es geht
der
leider nicht anders. Ich muss das eventuell
durch.
leider aufnehmen und durchziehen, aber stopp mich okay.
So, das ist so der Funfact, den man noch wissen kann, dass der eigentlich lustige Twist viel früher war.
Wir haben dich eingeladen, weil es so, so wichtig ist, wenn wir über KI sprechen, können wir nicht über Daten sprechen.
Ja.
Und das Intro hat schon so angefangen. Daten sind überall. Sie beeinflussen wirklich mittlerweile alles, besonders wenn wir so digital angebunden sind, wie wir das mittlerweile sind. Wie schaffen wir jetzt den Einstieg so? Du weißt, wir sind hier bei Wunderpanik nicht nur in unserer coolen LinkedIn-Bubble, die schon alles irgendwie die Weisheit mit Löffeln gefressen hat, sondern sprechen
wirklich. Oh jeder, ja, mein Lieblingsding ist immer vor einer halben Jahr Kloschüsseln verkauft. Heute KI-Experte, der deine Finanzworkflows optimiert. Weiß ich.
Genau, sondern wir wollen ja wirklich Menschen erreichen, die sich anfangen, mit dem Thema zu beschäftigen und haben ja selber gewisse Sachen verstanden in den letzten Jahren und wollen das so gut und kompakt wie möglich rüberbringen. Und deswegen, du bist der Datenexperte. Vielleicht einmal ein bisschen definieren, was sind Daten und warum ist das so wichtig und wie kriegen wir diesen Connect zur KI hin?
Oh, das ist immer das Problem. Ich denke Daten immer ein bisschen anders als viele andere Leute in der Bubble. Das Problem ist, fangen wir mal an, eigentlich ist alles Daten. Und ihr sagt ja, okay, wir machen den Podcast jetzt nicht für die LinkedIn-Expertinnen, sondern für alle da draußen. Und da mal anfangen, ich würde mal anfangen mit den Basics und sagen, was mir immer wichtig ist zu sagen, KI, da steckt künstliche Intelligenz, da steht das Wort Intelligenz drinnen und das sollten wir eigentlich streichen. Da ist keine echte Intelligenz, da ist kein Verständnis drin, da ist auch nicht, ich habe es irgendwann auf einem Vortrag mal gesagt, da ist kein Gandalf drin, der magisch Sachen versteht. KI ist Mathe auf Steroiden. Also, und ich habe einmal einen sehr schönen Vortrag vom Mathematiker gehört, der gesagt hat, so diese ganzen Probleme, die wir mit KI lösen, mathematisch sind die bekannt seit 20, 30 Jahren. Nur damals waren unsere Rechner zu klein und zu langsam, um diese Probleme zu lösen. Jetzt haben wir durch die Entwicklung in Cloud Computing, durch den Switch auf diese, haben vielleicht auch viele mitbekommen, dass Nvidia, kennen einige aus dem Gaming, kennen Nvidia schon länger als die meisten anderen. Und es hat sich irgendwann halt einfach rausgestellt, dass diese Grafikkarten besser sind für diese KI-Anwendungen zum Berechnen als die normalen Chips. Und das war so einer der Durchbrüche, wo du gesagt hast, okay, jetzt haben wir die Rechenpower, um diese mathematischen Probleme zu lösen. Aber das ist immer ganz wichtig, das im Hinterkopf zu behalten, wenn ihr mit irgendeinem KI-System, ob das jetzt Large Language Models wie ChatGPT, also Large Language Models ist sowas wie ChatGPT, also da ist ein, genauer gesagt, sonst werde ich wieder geklugscheißert von irgendjemandem, es gibt ein Modell unterhalb von ChatGPT, das ist meistens O4, O5 von OpenAI und ChatGPT ist quasi die Nutzeroberfläche der Service. Aber wir nutzen schon viel länger KI. Und die meisten Leute benutzen im Auto ein Navigationssystem mittlerweile oder auf dem Handy auch. Eins der weitverbreitesten ist Google Maps. Und auch da ist schon eine KI drinnen.
Ja, und Daten, ich glaube so 2005, ne?
Genau. Ging das so. Das ist immer so ein schönes, da gibt es ein schönes Beispiel, was ich da mal mache, um zu sagen, welchen Einfluss haben da Daten? Also was sind Daten? In dem Fall bei Google Maps, wenn du dein Handy aufmachst und das GPS anhast und Google Maps nutzt, dann erzeugst du oder gibst du Google Daten in dem Moment. Wo bin ich? Wie schnell bewege ich mich? Also laufe ich gerade, fahre ich mit dem Fahrrad oder liegt das Handy neben mir auf dem Autositz, was man während der Autofahrt natürlich nie benutzen würde. Natürlich. Aber dann merkt das Ding so, merkt Google Maps auch so und da ist so die erste KI. Du bewegst dich gerade mit 100 km/h auf einer Straße. Dass die Melanie, egal wie sportlich sie ist, vermutlich mit dem Fahrrad oder beim Joggen keine 100 km/h schafft.
Ich war heute Morgen schon laufen. Ich möchte das an der Stelle ruhig mal gerne auch in der Öffentlichkeit raushauen.
Ja? Aber du bist wahrscheinlich keine 100 km/h gelaufen.
Knapp drunter.
Knapp drunter.
Ja, meine Running-App wird es bestätigen.
Genau.
Ja.
Aber das ist schon so die erste Intelligenz, die da passiert, die erkennt, okay, Katharina oder die Melanie bewegt sich da jetzt gerade mit 100 km/h. Die Position sagt mir, sie ist auf einer Straße, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie sich in einem LKW oder Auto befindet, recht hoch. Und wenn Google Maps euch jetzt eine Route vorschlägt, dann sieht man manchmal, dass es Umfahrungsvorschläge gibt. Und dann siehst du schon, das ist sehr akkurat mittlerweile auf der Autobahn. Ich habe ein eingebautes Navi in meinem Auto. Hersteller mache jetzt keine Werbung, aber da sehe ich relativ gut so, da wird es gelb, da wird es orange, da ist rot. Ja. Woher weiß das Auto das? Weil vor mir lauter andere Leute mit Navigationssystemen im Auto genau in diesem blöden Stau stehen, in den ich jetzt gleich reinfahre. Und jetzt kommen wir mal zu den Entscheidungen, die auf Daten getroffen werden. Wenn du jetzt da siehst, dass da ganz viele Autos stehen, dann kann das die künstliche Intelligenz, die unter diesem Navigationssystem liegt, sagen, hey, erfahrungsgemäß, und so wie gerade andere Handys oder Navigationssysteme über eine Umfahrung fahren, ist es schneller. Melanie, fahr mal runter, dann umfährst du den Stau. Man kann das System auch ausspielen. Das hat mal in Berlin ein Künstler gemacht. Der hat in einen Bollerwagen 100 Handys gepackt.
Ach, ja.
Hat 100 Smartphones in einen Bollerwagen gepackt und ist damit über eine Brücke gelaufen. Ganz gemütlich. Und dann dachte Google Maps, hoppa, da ist ein Stau, da stehen 100 Android-Smartphones im Stau und hat Leuten, er hat es dann quasi von jemand anders mittracken lassen, hat Leuten dann vorgeschlagen, diese Brücke zu umfahren, obwohl die komplett frei war.
Großartig. Das ist ja geil, wenn du mal eine freie Innenstadt am Wochenende oder so haben willst.
Aber das ist das, wo ich sage so, und das muss man eben im Hinterkopf behalten, da laufen automatische Erkennungen. Und wir alle produzieren die ganze Zeit Daten. Du hast gesagt, du hast eine Lauf-App.
Die weiß alles.
Und genau, und das.
Auch wenn ich nicht laufe.
Ja, ich hatte letzte.
Willst du nicht nochmal laufen?
Ja, ich war diese Woche viel unterwegs und letzte Woche so erkältet und meine Fitness-App sagt mir auch, hey, wird mal wieder Zeit. Aber auch das sind Daten. Also es ist im Prinzip alles, was wir irgendwie messen und festhalten, sind Daten, Datenpunkte. Und deswegen ist halt immer auch, und jetzt war das Beispiel für den, mit dem Navigationssystem, das ist relativ greifbar. Ja. Aber im Prinzip funktionieren alle Systeme auf solchen, man hat es vielleicht manchmal schon gehört, so Trainingsdaten, damit wurde es trainiert. Da hat das System davon in Anführungszeichen mal gelernt, das ist ein maschinelles Lernen. Und dann, wenn neue Daten kommen, reagiert es halt darauf. Und das ist so die Grundlage, die man sich immer so sehr vereinfacht. Und da können mich jetzt auch wieder Leute gerne klugscheißern, das ist voll okay. Aber die Vereinfachung rechtfertigt es, glaube ich, an der Stelle zu sagen, so, wenn man das mal im Kopf hat und sagt, okay, das basiert alles auf irgendwelchen Daten, die da reingegeben worden sind, das hilft einfach mal, KI-Systeme zu verstehen und
voll bewerten. Gut, dass du das gerade gesagt hast, weil ich glaube, so brauchen wir auch die Brücke zu Large Language Models, die wir alle irgendwie lustig im Alltag benutzen. Du hast gerade gesagt, reingegeben. Ja. Die stecken da aber ja nicht drin. Die legt man da nicht rein in eine Maschine und dann stecken da die Daten drin, sondern diese Maschinen werden trainiert mit diesen Daten.
Ja.
Vielleicht kannst du da auch noch mal was sagen, weil das ist immer der größte Aha-Effekt in den Workshops, wenn wir das einmal klar machen, damit die Menschen auch verstehen, da ist nicht irgendwo eine Excel-Tabelle im Hintergrund, wo eine Maschine dann nachguckt. Ich gehe mal kurz suchen. Ah, in Spalte 3 liegt es. Hier ist die Antwort. Sondern was passiert da, wenn du noch mal einen kleinen Exkurs dazu machst?
Also es gibt so verschiedene Arten, wie so eine Maschine lernt. Am Supervised, also an dem überwachten Lernen, wird's, finde ich, schöner greifbar. Mhm. Jetzt wollen wir mal eine KI trainieren, die Hunde und Katzen unterscheiden kann. Dann brauchen wir ganz viele Bilder von Hunden, auf die wir schreiben, das ist ein Hund. Und ganz viele Bilder von Katzen, auf die wir schreiben, das ist eine Katze. Und dann geben wir die, schaut die Maschine sich quasi an, ich anthropomorphisiere etwas, also ich vermenschliche die Maschine jetzt etwas, aber dann werden quasi diese Bilder gespeichert und dann werden da Ähnlichkeiten erkannt und dann, das sind sogenannte gelabelte Daten, also da hat irgendjemand gesagt, das ist ein Hund. Und dann kommen wir gleich mal zu den Biasen und Fehlern. Wenn das irgendwie so eine wunderschöne Zucht ist, die komisch aussieht, dann ist da vielleicht jemand, der das falsch labelt, dann wird die Maschine auch falsch trainiert. Mhm. So, und jetzt lernt die da, okay, das sind 1000 Bilder von Hunden und das sind 1000 Bilder von Katzen. Und dann überprüfe ich das und sage, okay, jetzt gebe ich ihm ein Bild und sage, hey, ist das ein Hund oder eine Katze? Dann soll die Maschine quasi aufgrund der Erfahrung, also der Daten, die da drinnen sind, entscheiden, oh, sieht aus wie ein Hund, ist wohl ein Hund. Und ganz vereinfacht. Das heißt aber, wenn du ihm was Neues zeigst, sagt er, ha, mit. Und dann gibt es oft Wahrscheinlichkeiten, 99,9% ist das ein Hund. Und dann hast du den nur auf deutschen, jetzt hast du den nur auf deutschen Schäferhunden trainiert und zeigst dem einen Pudel. Dann sagt er, ich habe keine Ahnung, was das ist.
Das ist ganz sicher kein Hund. Das wüsste ich aber, Kollege.
Genau.
Das wüsste ich. Ich habe jetzt hier 100 Jahre lang Hunde gelernt. Genau. Dann, ja, ich glaube, das ist gut, wenn wir bei der Vermenschlichung bleiben. Vielleicht können wir da dann auch das nochmal vereinfachen. Das ist quasi jetzt wirklich ganz vereinfacht eine Maschine, der zeigst du Bilder. Die merkt sich, was sie, die Muster, die sie daraus erkennt. Und dann hat sie einen neuen Kenntnisstand oder ein Wissen, eine Fähigkeit sozusagen erlernt. Es ist dann einmal festgelegt, wie Katzen für sie aussehen und wie sie in Zukunft Katzenbilder erkennt oder eben nicht, wenn sie, und jetzt super gut die Auffahrt zu Bias, wenn sie eben nur einen kleinen Ausschnitt unserer Wirklichkeit oder wenn wir auch nochmal zurückgehen zu dem Navigationsgerät, wenn da aus Versehen ganz viele Flugzeugdaten drin sind, und das irgendwie gelabelt wurde, als das sind Autos, dann würde halt niemals nie jemand im Navi irgendwie Auto fahren, sondern ach, der läuft, der ist ja unter, Ahnung, wie vielen Stundenkilometern. Also das macht es so wichtig, oder? Weil Menschen wählen Daten aus, labeln Daten, entscheiden, welche Daten zum Training von allen möglichen Anwendungen und oder KI auch genutzt wird. Und wir in der breiten Masse nutzen dann diese KI oder diese Anwendung und vertrauen darauf, dass sie hilfreich sind für unsere Entscheidungen, die wir in Zukunft treffen.
Dieses Data-Training ist ja auch nicht so transparent, ne? Bei den ganzen verschiedenen Anbietern.
Seltenst. Also es ist seltenst transparent, auch weil da ganz viele ganz schmutzige Sachen passieren. Also zum Beispiel, ich fange mal an, das eine ist ja, dass in den USA ist gerade ein Verfahren noch anhängig. Das OpenAI wird verklagt von der New York Times, weil die New York Times gesagt hat, es sieht so aus, als hättet ihr illegalerweise unsere Texte aus dem Internet ohne unsere Erlaubnis gezogen und genutzt, um eure Modelle zu trainieren.
Ein Schelm, wer Böses dabei denkt.
Es gibt Leute, die nennen KI den größten Diebstahl der Menschheitsgeschichte. Und ja, das ist halt da, also die Trainingsdaten sind das eine und da kommt, also ne, es ist halt jetzt, also dann müssen wir mal eine Stufe tiefer gehen, es gibt dann noch Gewichtungen da drinnen, also für was werden Daten verwendet und wie gewichtet werden die. Aber grundsätzlich sind die Hersteller da sehr intransparent, auch weil, Katharina, du hast es gerade gesagt, dieses Labeling, also das festlegen, das ist ein Hund, das ist eine Katze, da gibt es ein gutes Buch, mir ist der Titel entfallen, ich reiche ihn gerne nach, dass das eine Arbeit ist, wie drücke ich es jetzt relativ klar aus. In Deutschland hat keiner Bock, Hunde- und Katzenbilder anzuschauen und Hund oder Katze draufzuschreiben für $3 oder weniger die Stunde.
Ja.
Daher wird das ganz oft globalen Süden nennt man das, also in irgendwelchen afrikanischen oder asiatischen Ländern für sehr, sehr wenig Geld gemacht unter unfassbar beschissenen Bedingungen.
Wir haben mal auf eine Arte-Doku verwiesen, die können wir auch gerne nochmal in die Shownotes packen, wo da gezeigt wird, wie den Leuten ein Job in der Tech-Branche versprochen wurde und das klang richtig super und in Wirklichkeit war es übel.
Und das sind die versteckten Kosten.
Ja, und das ist der zweite Grund, warum die KI-Hersteller da immer etwas gerne sehr untransparent sind. Weil da halt sehr viele Dinge passieren, wo du sagst so, okay, du zwingst da jetzt Minderjährige, irgendwelche ungeeigneten Inhalte für $2 die Stunde zu labeln. Wow, bist du ein tolles Unternehmen, würde keiner sagen. Das ist das eine und das andere ist eben, dass darin ja auch ein Stück weit das Betriebsgeheimnis oder das ist ja die, wenn wir jetzt da wieder hinkommen, die eigentliche Macht ist die Trainingsdaten. Und es gibt auch Leute, die sagen, diese OpenAI-Modelle sind deswegen sehr gut, weil OpenAI relativ viel Geld in ein Labeling und in das Sortieren, Kategorisieren der Daten investiert.
Ja, vielleicht noch mal ein Beispiel, damit es noch griffiger wird. Ne? Ganz am Anfang von Bildgenerierung zum Beispiel hat man gezeigt oder gesehen, dass die KI immer wieder Fische generiert, die 10 Finger unten am Bauch hatten.
Hä? Wieso? Was ist das Problem?
Ich bringe das nochmal rein, damit wir wirklich noch greifbarer werden. Und alle so, hä, warum hat die denn da unten 10 Finger? Und in dieser, alle möglichen Bilder von Fischen haben unten natürlich Hände von Menschen, die sie hochhalten drin.
Weil diese dusseligen Angler immer den Fisch in die Kamera halten, das wie groß der ist, den sie gefangen haben, ja.
Ich finde das einfach nochmal wichtig zu sagen, weil wir wollen es ja verstehen.
Ja.
Wir wollen ja jetzt mal wirklich verstehen, warum das so wichtig ist, dass wir über Daten sprechen. Ja. Das heißt, da werden Kilo an Daten irgendwie erstmal fertig gemacht, ready gemacht, also wirklich prozessiert, damit diese Modelle gut trainiert werden können. Und dieses Labeling ist da so ein wichtiger Punkt, weil da sitzen dann eben ganz viele Menschen, die sagen, das ist ein Fisch. Das ist nicht gut, das muss raus, das musst du so und so bewerten. Ich finde das aber wichtig, weil ich habe das am Anfang wirklich nicht so ganz verstanden, wie viel da reinfließt in diese Vorarbeit. Und
das ist wieder diese Vorarbeit, das ist das Eigentliche, was sich hinten raus in der Qualität und den Ergebnissen widerspiegelt. Und deswegen ist es auch, es gibt jetzt wieder, im März ist ein Paper rausgekommen, dass wir dann einen gigantischen, jetzt fangen wir mal zu den Biasen, dass weiße Leute, also kaukasische Menschen, in bildgenerierenden KIs besser, akkurater dargestellt werden als nicht-kaukasische Menschen. Und wenn du dir jetzt die globale Verteilung anschaust, dann sind die zwei bevölkerungsreichsten Länder der Welt, Indien und China, und da sind nicht so viele Kaukasier. Das heißt, ein Großteil der Menschheit ist da schon unterrepräsentiert. Und jetzt fangen wir von dem Bias, Darstellung von Männern und Frauen, fangen wir jetzt gar nicht, weiß nicht, ob wir da auch noch rein wollen.
Wobei, ich finde,
da gibt's, da gibt's, also, ne, da, welche,
das
welche,
ist halt so offensichtlich, Füchse? Ich finde das, Ja. Ich finde es eigentlich gut, weil ich weiß, was für ein Beispiel du gebracht hast, das musst du gleich ja auch bringen. Ich finde das, wir nehmen jetzt gerade diese Bildwelten, ja, weil das so leicht ist zu verstehen. Ja. Ne? Da ist ein Bias drin, weil Fische natürlich keine Finger haben und ja, mehr Menschen auf dieser Welt gar nicht so kaukasisch aussehen. Und du hast aber auch mal ein ganz tolles Beispiel gebracht von Daten, die wir vielleicht nicht auf den ersten Blick sehen, ja, oder wo wir es nicht verstehen. Und zwar hast du diese Gesichtserkennungs-App auf dem Smartphone mal als Thema gemacht.
Also, ja, da gibt es auch, genug Paper und Studien drüber, dass viele von uns entsperren das Telefon ja mittlerweile mit dem Gesicht. Und da hat sich auch gezeigt, dass People of Color, also farbige Menschen, schlechter erkannt werden von diesen Bilderkennungssoftwares als weiße Menschen, weil einfach...
Das klingt komplett irre, Entschuldigung, ja, dass ich das jetzt mal so reinspreche, weil wir, die haben doch auch, also es ist doch eine Nase, zwei Augen, eine Mundform.
Aber du hast andere Kontraste drinnen, dadurch, dass die Haut dunkler ist, dann hast du oft, das korreliert oft, andere Proportionen im Gesicht, die sich in gewissen... Gerade im asiatischen Raum ist es vielleicht auch etwas sichtbarer, dass du häufig da diese Augenfalte hast. Mhm. Und wenn du jetzt dem Ding halt 1000 Augen ohne Augenfalte zeigst und dann eins mit und sagst, ist es ein Auge, dann ist es, wie du sagst, nee, Katze.
Ja.
Und das ist es, dass eben diese Leute in den, also dass ganz viele Daten unterrepräsentiert sind. Also es gab auch Seifenspender bei einer Bilderkennung, die dann bei dunklen Händen keine Seife ausgegeben haben, weil sie die dunkle Hand nicht erkannt haben.
Hör auf.
Ich fände das so krass.
Das ist komplett, aber das wird dir erst bewusst, wenn du weißt, ja, warum erkennt er jetzt die dunkle Hand nicht? Ja, weil der nur helle Hände gesehen hat.
Ja, genau. Und deswegen genau das. Und
das ist so, deswegen ist es so wichtig. Das ist so unfassbar wichtig. Und jetzt, jetzt machen wir es nochmal ein bisschen extremer. Jetzt ist es Telefon entsperren, wenn jetzt eine dunkelhäutige Frau das iPhone oder das andere Telefon erst auch beim dritten oder vierten Versuch entsperrt, dann ist das lästig, dann ist das nervig. Wenn du jetzt aber Systeme nimmst, die Verbrecherinnen und Verbrecher potenziell erkennen anhand von Gesichtsmerkmalen und du sagst, die Erkennung von dunkelhäutigen Menschen ist es ist leichter, die Katharina von der Melanie zu unterscheiden als eine dunkelhäutige Frau von einer anderen dunkelhäutigen Frau, dann steht vielleicht auf einmal so ein Sondereinsatzkommando bei irgendeinem Unschuldigen vor der Tür, nur weil der nach Meinung der KI genauso aussieht wie ein Verbrecher, weil er eben in dem Fall manche Menschen schlechter voneinander unterscheiden kann. Und dann ist es halt nicht mehr lustig, weil dann tritt irgend so ein
Typ... Nee, das ist Racial Profiling.
Das ist Racial Profiling. Und dann tritt halt im Zweifelsfall irgend so ein Polizist die Tür bei einem komplett Unschuldigen ein und nimmt den erstmal mit.
Passiert ja so schon oft.
Das müsste doch eigentlich ein Wahnsinnsaufschrei sein. Und da müssten doch enorm viele Diversity-Abteilungen vorne weglaufen und sagen, das ist das Erste, was wir gerade auf dem Zettel haben, was wir ändern wollen. In einer idealen Welt. Oh, okay. Ich habe mir die Antwort selbst gegeben. Ich habe gesagt, im Kopf, das tut mir leid.
Aber passend dazu habe ich eine recht frische Studie mitgebracht. Vielleicht hast du schon gelesen oder gehört. Und zwar heißt die Studie Which Human? Und das ist eher ein Research Paper. Mhm. Und zwar von der Harvard University. Und ich ordne das eben mal kurz ein. Ich erzähle euch eben, worum es geht, und dann lass uns mal darüber diskutieren, was passt perfekt eigentlich zu dem, was wir gerade gesprochen haben. Also, mega interessante Studie, die sich mit der Psychologie von KI beschäftigt, ja. Und wenn Tech-Firmen heute ihre großen Sprachmodelle, und du hast ja auch schon so durchklicken lassen, vorstellen, dann vergleichen sie dessen Leistung ja auch immer mit der der Menschen, ne, bei verschiedenen Tests. Die Autoren dieser Studie fragen jetzt aber ganz provokant, welche Menschen denn? Und das Problem, wir haben es gerade schon angerissen, das ist, dass die Forschung zeigt, dass es irreführend ist, einfach von dem Menschen zu sprechen, weil wir eine kulturelle Spezies mit psychologischer Vielfalt einfach auf der ganzen Welt sind. Und diese kulturelle Diversität wird in diesen Trainingsdaten der aktuellen KIs weitestgehend ignoriert. Mhm. Ja, das heißt, diese ChatGPT und Geminis und was wir alles benutzen jeden Tag im Alltag sind absolut verzerrt. Und die Hauptfeststellung der Forscher ist, dass eine sehr spezifische Psychologie diese LLMs erworben haben. Und das ist die Weird-Psychologie. Also das steht für eine Abkürzung. Weird ist W-E-I-R-D. Das ist für Western, westlich, educated, das E, gebildet, industrialized, industrialisiert, rich, reich und democratic, D. Ne?
Super weird.
Haben wir weird. Und das finde ich ganz gut eigentlich, dass wir das mal, dass es so einen Begriff dafür gibt. Und Menschen aus diesen Gesellschaften gelten global und historisch betrachtet als psychologisch eigentümlich. Dieses, das ist ganz spannend, weil wir auch, das ist eigentlich eine Minderheit in dem Sinne auf der Welt, diese Weirds. Und LLMs sind also am ähnlichsten zu westlichen Kulturen. Ja. Und tatsächlich haben es auch gezeigt, es gibt so einen super Chart, dass ChatGPT fast auf Deutschland drauf liegt.
Dieses Chart habe ich gesehen. Die Studie habe ich leider nicht gelesen.
Ja, genau. Und die, also meine diese KI, Studie die heißt, die deutsch ist. Also so im. Also
mir fallen jetzt so viele Allmann-Memes ein.
Ne? Ganz ernst. Also wenn das jetzt wirklich so ist, dann sind wir eine Kartoffel-KI, ne? Das muss ich euch mal sagen.
Ja, genau.
Das ist echt richtig hart.
Aber nochmal kurz zurück zur Studie. Also diese Ähnlichkeit zwischen LLMs und menschlichen Antworten nimmt also rapide ab, je weiter sich die menschliche Population von diesem Weird-Zentrum Kanada, USA, Deutschland entfernt, und zwar mit einer Korrelation von 0,70. Also das ist wirklich sehr, sehr eindeutig. Und so Beispiele davon sind einfach der Denkstil. Ne? Also wie denken Menschen in abstrakten Kategorien, irgendwie, wie auch immer wir denken, das wurde geprüft. Und Selbstbild zum Beispiel, also fragt man das LLM, wie sich der Durchschnittsmensch identifiziert, nimmt das Modell dann diesen Menschen in einem Weird-Licht wahr. Also es definiert dann den Durchschnittsmenschen über persönliche Attribute und selbstfokussierte Merkmale. Ich bin sportlich. Und während eigentlich Menschen, die weniger in dieser Weird-Population sind, sich stärker über soziale Rollen und Verwandtschaftsbeziehungen definieren. Ich habe eine große Familie oder sowas, ne? Und so, jetzt ist natürlich, was der Grund dafür? Du bist Datenexperte, du bist hier.
Ja, ich wollte gerne sagen,
Trainingsdaten.
Warum glaubst du, ist das so? Weil halt, genau, weil das verzerrt ist.
Weil die Hälfte der Weltbevölkerung keinen Internetzugang hat, dort keine Daten repräsentieren. Vielleicht so? Die englische Sprache da massiv drin
steckt. Christian ringt mit den Worten.
Ich baller mal so ein paar Ideen.
Die Frage ist, wie hart verschwörungstheoretisch willst du jetzt werden?
Lass mal reingehen.
Nein, also die Sache ist ja immer, wie es ist ja auch das Sammeln von diesen Daten. Also zum einen hast du natürlich den Internetzugang. Und zum anderen hast du natürlich jetzt auch noch mal das. Und da wird es jetzt verschwörungstheoretisch nicht ganz, aber was willst du mit diesen Large Language Models machen? Oder da kommen wir wieder so hin, das, was sich eigentlich jeder und jede immer, wenn er irgendwas Berufliches macht oder irgendwas Unternehmerisches macht, sich fragen muss, was will ich mit dem Ding machen? Für wen baue ich es? Und was soll es tun? Ja. Und wenn deine Zielgruppe jetzt Weirds sind, weil die eben, und das ist jetzt einfach, nehme ich jetzt mal raus, zu sagen, OpenAI, Meta, Google sind ja so die großen Player da in dem Bereich. Jetzt hast du Anthropic, Mistral hast du auch noch, aber wo sitzen die denn? Die sitzen ja B, Western.
Ja.
Und deren Primärzielmarkt war ja am Anfang ganz doch sehr deutlich auch USA, Europa. Dann baue ich natürlich was für die Leute geil ist. Und wenn meine Zielgruppe Weirds sind, dann baue ich natürlich was für meine Zielgruppe Weirds geil ist. Weil wenn Leute was geil finden, dann benutzen sie es auch. Wenn Spotify mir nur Schlager vorschlagen würde, egal was ich höre, dann würde ich es irgendwann deinstallieren, weil dann fände ich es nicht cool.
Das wäre aber sehr kartoffelig.
Genau, das wäre sehr kartoffelig. Aber also, jetzt etwas überspitzt gesagt, ne? Wenn ich eine App habe, die ich nicht cool finde, dann deinstalliere ich die. Wenn ChatGPT mir irgendwelche Sachen, die ich nicht geil finde, die ganze Zeit machen würde, würde ich es nicht nutzen. Und das ist so klar. Also was willst du da reingeben? Und wir haben halt auch noch das Problem, genau das in diesen, also diese Hersteller, diese Märkte, auch da diese Vorsortierung, dieser Bias schon passiert. Und das ist
also
so, glaube ich, eher.
Nicht nur, also würdest du sagen, es liegt nicht nur daran, dass der Großteil der Daten einfach schon westlich produziert wurde?
Doch. Aber dann auch ausgesucht. Also der wurde da produziert. Oder also der Großteil der Daten, die da drinnen sind, sind natürlich so. Aber es ist eine bewusste Entscheidung, diese Daten da reinzugeben. Also genauso wie es gab ja bei einigen, ich glaube, glaube, es war Midjourney, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, also auch ein bildgenerierendes Programm, das sehr, sehr deutlich immer eine Instagram-Ästhetik ausgegeben hat in den Bildern. Und dann Frauen halt ganz gerne so Instagram gesagt hat, oder halt dieses Bildmodell gesagt hat, Frauen, das sind diese Menschen mit den großen Brüsten, die wenig Kleidung tragen.
Mhm. Ah, ja, oh. Da kenne ich auch keine genau. von.
Ja, aber das ist so, ne, ja. wenn du halt siehst, was wird auf Instagram, was läuft da gut, welcher Content performt da gut, dann denkt die KI so auch so, ja, oder andersrum gesagt, da kommen wir jetzt auch wieder in diesen Bias, so, wenn du sagst, mach mir ein Bild von I need a picture of a CEO, ja, dann sagt die KI, ja, CEOs, das sind diese alten weißen Männer.
Ja. Diese Christians, ne, Christian?
Christians und Thomas. Ja, ich sage ja immer, es gibt ja diese Statistik, dass mehr Thomas und Christians in DAX-Konzernen sind als Frauen.
Ja.
Also ich erfülle ein Einstellungskriterium für einen DAX-Konzern. Wenn ihr jemanden sucht, meldet euch.
Wenn ihr rausbrechen wollt, nehmt ihr Cutter und mich, ganz klar. Ja, also ihr
könnt ein Einstellungskriterium erfülle ich, sonst bin ich wahrscheinlich vollkommen ungeeignet für so einen DAX-Konzern, aber
Angebote sind raus. Ja.
Jetzt fangen wir an, das alle zu nutzen. Ja. Die KI, die so trainiert wurde.
Und dann denken junge Menschen, ja, Frauen sind CEOs, sind diese alten weißen Männer und Frauen sind diese Wesen mit großen Brüsten, die wenig Stoff tragen. Ja.
So, jetzt bin ich keine von denen und ich sehe mich da gar nicht. Kann ich das denn nicht irgendwie ändern? Also kann ich alleine als Person jetzt irgendwas tun, um das zu ändern?
Besser prompten und mit schlechten Ergebnissen leben.
Okay.
Also das eine ist natürlich nochmal, also da kommen jetzt ganz viele, wir haben jetzt hier stark vereinfacht.
Ja.
Und wenn du spezifischere Angaben machst und sagst, ich hätte gerne eine weibliche CEO, die soll einen Hosenanzug anhaben in Blau und lalalala, dann wird das schon spezifisch und dann geht das spezifisch in die Daten runter. Das Problem, jetzt machen wir wieder ein paar Fachbegriffe droppen. Das, was viele Leute mit ChatGPT machen, ist ja dieses sogenannte Zero-Shot-Prompting, also dass du quasi dem Ding eine Anweisung gibst. Und sagst du, ich brauche ein Bild von einem Haus. Dann kriegst du ein Bild vom Haus. Mhm. Wenn du dem.
Das wahrscheinlichste Bild eines Hauses.
Dann kriegst du das wahrscheinlichste Bild dann, eines Hauses.
Genau.
Und da Menschen grundsätzlich faul sind, ist Zero-Shot-Prompting so das häufigste, was gemacht wird. Wenn du dann dieses View-Shot-Prompting und sowas, dann iterierst du halt weiter oder dann gibst du dem noch Bilder mit. Dann gibst du den, kannst du. Du
sagst dann, nee, hör mal, ich wollte doch noch einen Garten dazu.
Genau, oder du gibst ihm noch, und das geht ja jetzt mittlerweile auch, dass du sagst, ich gib's ihm noch 5 Bilder mit von, ich hätte gerne, ja. Dann wirst du etwas spezifischer und sagst, ich hätte gerne ein Toskana-Haus, das sind die mit den etwas, das ist der flachere Dachwinkel. Ich hätte gerne ein zweistöckiges Toskana-Haus, ich habe dir hier 3 Bilder angehängt oder 5. Wie das aussehen soll, bitte mach mir das jetzt aber nicht in einem mediterranen Hintergrund, sondern in einem arktischen Hintergrund. Und dann wird das schon besser. Mhm. Du musst halt nur wissen, dass es dann halt auch wieder, und das war jetzt genau diese Studie, die gekommen ist, dass es genauer und schöner oft ist, wenn du mehr Trainingsdaten hast. Also die Bilder von weißen Menschen, hat diese Studie festgestellt, sind akkurater als die von nicht weißen.
Jetzt ist es. Ja, aber es bleibt ja dabei, ich muss noch einmal kurz reinbrechen, ne? So, als Frau fühlt sich das echt nicht gut an. Also, und von anderen Minderheiten, na, ich kann jetzt erstmal nur von meiner Position, die ja schon privilegiert ist, so, das weiß ich, aber das fühlt sich nicht gut an. Es muss doch zum Henker anders und größer beeinflussbar sein. Also, es muss doch irgendwie, was ist, wenn ich jetzt angegeben habe, das Modell für alle trainieren an? Und ich würde jetzt immer sagen, weiblicher CEO, weiblicher CEO, weiblicher CEO über Monate. Prompte ich jeden Morgen diesen Wunsch. Ändert das irgendwas?
Leider nein. Leider das grundlegende Modell nein, weil die werden
wir müssen die Kampagne wieder absagen an der Stelle.
Wir wollten doch jetzt jeden Morgen. Ja.
Also es geht halt mit, ne, das eine wird sein, ein politischer Einfluss, dass diese Systeme da in den Druck kommen und deswegen. Auch wenn er handwerklich große Schwächen hat, ist der EU-AI-Act nicht das dümmste Werk, was geschrieben wurde. Also da sind einige Sachen drin, wo du sagst so, boah, Leute, das könnten wir besser formulieren. Das ist alles oft an vielen Stellen sehr vage. Und das Ding hat handwerkliche Schwachpunkte. Der Grundgedanke des EU-AI-Acts, der ist nicht verkehrt. Das muss ich jetzt auch mal sagen. Weil der eben genau sagt.
Das ist ein Regelwerk, was die EU...
Die EU zum Beispiel auch sagt,
von KI
Ja. Die EU da auch sagt, wenn du für gewisse Zwecke ein KI-System einsetzt, dann musst du zeigen, mit welchen Daten das trainiert wurde und wie das zu der Entscheidung gekommen ist. Warum? Jetzt machen wir so, jetzt habe ich eine Melanie, jetzt möchte ich mal als Beispiel. Wir beide bewerben uns auf eine CEO-Position. Und die sind jetzt auch so ein bisschen faul geworden in dem HR-Bereich und sagen so, warte, lass mal die KI das auswählen. Und die KI wählt jetzt mich aus. Dann müssen die offenlegen, dann kannst du sagen, hey, Leute, warum? Der kann aber gar nichts, der hat in dem Bereich eigentlich keine Erfahrung, der heißt nur zufällig Christian. Und dann müssen die offenlegen, mit welchen Daten das KI-Modell trainiert wurde, was sie gemacht haben und warum das dann zu dieser Entscheidung gekommen ist. Das ist Explainable AI. Und ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher über das Detail, aber ich glaube, da wird es, also gerade für Recruiting-Auswahl wird es sehr schwer, von dem her mag das Beispiel jetzt ungeeignet sein in der Realität, aber es soll einfach mal den Punkt rüberbringen. Also du musst dann erklären können, mit welchen Daten habe ich das trainiert? Und dann sagst du ja, das sind ja nur Männer drinnen. Also du hast ja nur, du hast deine Daten ja nur auf Männern trainiert. Mach das nicht, das ist Diskriminierung.
Ja, und ich kann gar nicht in Erwägung gezogen werden unter diesen Bedingungen. Ja.
Und das sind eben eine der Grundgedanken von dem EU-AI-Act, den ich sehr gut finde.
Ja.
Wie gesagt, dass das Ding handwerkliche Schwächen hat, ist doof, aber, und da möchte ich auch mal das wieder bringen, es gibt ja jetzt einige Modelle oder auch einige Geräte, die in Europa nicht angeboten werden. Da sagt der Tech-Hersteller, ja, wegen dem EU-AI-Act, der hält uns zurück und das können wir nicht erfüllen. Und wenn du dann anschaust, dass dieses Ding halt einfach eine unfucking fassbare Datenkrake ist, dann bin ich eigentlich teilweise ganz froh, dass das Ding hier in Europa nicht zugelassen ist, weil die nicht sagen, was die mit deinen Daten machen. Und das ist so, dass es diese andere Seite, immer alle sagen, ja, wir werden abgehängt. So, ja, an manchen Stellen ist es vielleicht auch, es gibt Stellen, an denen werde ich gut gerne abgehängt. Also gerade sowas wie zum Beispiel dieses, in China gibt es ja dieses Social Scoring.
Mhm. Einmal über eine rote Ampel fahren.
3 Monate später dein Augenarzttermin, ja. Ja. So in etwa. Und das ist zum Beispiel im EU-AI-Act komplett verboten. Es gibt jetzt eins, was mir an der Stelle immer noch wichtig ist bei den Daten. Wir haben uns jetzt über ein paar Anwendungsfälle, Beispiele unterhalten, die für jeden sehr greifbar, sehr sichtbar sind. So CEOs, männlich, weiblich, farbige Menschen, schlechter erkannt. Aber dieses Grundkonzept gilt für alle KI-Systeme. Ja. Egal, was ihr macht. Dass zum Beispiel, sage ich jetzt mal, wenn es um Kundenumfragen geht, dann hast du da auch schon eine Verzerrung drinnen, nämlich dass du nur deine Kunden und Kundinnen anschaust und wenn du die befragst, auch nur noch die Daten von den Leuten anschaust, die du bereit sind, Feedback zu geben. Und das sind in der Regel 2 Gruppen, A, die dich lieben oder B, die dich hassen. Also das siehst du ja in den Bewertungen, die meisten Bewertungen sind 5 Sterne oder 1 Stern. Entweder, boah, ich liebe dieses Produkt oder Alter, das ist das Schlimmste, was ich je gemacht habe. Bitte weg mit der App.
Ja.
Und das ist halt, wenn du da hinschaust, das ist ganz wichtig, das im Hinterkopf zu behalten, wenn man solche Ergebnisse sieht von KI-Systemen, egal welche, immer überlegen so, hey, welche Daten sind denn da drinnen und was ist da eventuell drin? Und klar, welche Verzerrungen habe ich da drin? Und das ist eben in diesen politisch relevanten Dimensionen sehr sichtbar, sehr deutlich, aber, und das ist vielleicht auch viele von euch oder einige von euch, die anfangen, KI beruflich zu nutzen, auch da habt ihr gewisse Verzerrungen drinnen. Und wenn ihr ein Ergebnis von einer KI, und das ist so mein großer Appell, wenn ihr irgendein Ergebnis seht, was irgendwie so unplausibel ist, schaut mal nach, was könnte an Verzerrungen drin sein.
Ja, ich glaube, das ist auch mit das Wichtigste, warum wir heute den Podcast machen, dass man einfach viel bewusster nochmal mit dem Output umgeht und alles dafür tut, und dann kommen wir vom Zero-Shot-Prompting, alles dafür tut, dass, wenn wir das schon einsetzen, dass wir eben gewissenhaft auch nochmal den Rahmen festlegen, in welchem Umfang, worum es uns geht, wofür wir das nutzen wollen, welchen Output wir eigentlich generieren, den wir dann wiederum rausgeben in die Welt oder nutzen, um in unsere Produkte einzubauen oder wie auch immer, ne?
Und aber das ist halt, wie gesagt, immer so. Und ich habe jetzt gerade so dieses schöne eine Beispiel gehabt, wenn es jetzt um KI-Agenten geht. Erklär mal ganz kurz, das sind quasi Systeme, die dann autonom, also wo kein Mensch mehr eingreift. Also heute ist es ja oft so, dass Leute sagen, ich hätte gerne einen Entwurf für eine E-Mail, an meinen Kunden, wo ich ihm halt mitteile, dass die Lieferung von den Sachen sich um eine Woche verzögert aus ein paar Gründen.
Und dann gibt ihr eine schöne dazu Formel. Die drittletzte Folge aus deinem Podcast hast du dich mit Barbara Lampel über Agenten unterhalten. Ne? Das können wir, könnt ihr euch da dann nochmal voll reinziehen.
Ja. Aber Werbung an der Stelle. Dankeschön. Aber genau, also ganz vereinfacht, das ist so heute, dann kriegst du den Vorschlag und dann hast du einen Menschen, der das anschaut, kopiert, reingibt und dann abschickt. Und ein KI-Agent würde eben quasi selber sehen, oh, die Lieferung an meinen Kunden verzögert sich, das sehe ich im, beispielsweise im ERP-System, dann schicke ich dem automatisch eine E-Mail. So, und jetzt nehmen wir mal einen, da ist immer sehr schön IT-Tickets. Du trainierst den Agenten, du sagst, der soll meinen IT-Mitarbeitenden helfen. Und meine IT-Mitarbeitenden waren immer so ein bisschen faul, also nicht faul, in der, sagen wir nur in der Dokumentation faul, weil viele Sachen für sie total selbstverständlich sind. Hat die Melanie hat ihr Passwort vergessen und dann setze ich das Passwort zurück und dann schreibe ich ins Ticket nicht rein, ja, ich bin in den Account gegangen, ich habe Melanies Windows-Passwort zurückgesetzt, sondern schreiben die Leute meistens rein, erledigt.
Das ist auch so typisch. Natürlich vergesse ich mein Windows-Passwort, weil ich ja so gerne Mac benutze. So, also, aber red mal weiter.
Ja. Oder das andere Beispiel, Christian braucht Zugang zum CRM-System, dann schreibt er nicht rein, ja, ich habe Christian die und die Benutzerrolle zugewiesen, sondern nur, ja, erledigt oder dann. So, und jetzt trainierst du deinen Agenten auf diesen Daten, dann wird er halt 75% der Tickets halt einfach, und dann sagst du, okay, und jetzt mach mal, und dann kommt so ein Ticket, und dann sagt er, ja, da ist keine Lösungsbeschreibung, da war keine Aktion, und dann schreibe ich einfach ins Ticket, erledigt, und schließe es. Ist es das, was du möchtest? Ich weiß nicht. Also
so macht ihr das doch immer hier, oder?
Ja. Wann fällt das auf?
Ja, genau, deine IT-Tickets werden dann durch diesen Agenten ganz sicher schneller geschlossen. Ob das Ergebnis das ist, was du möchtest? Nee.
Ja,
okay, absolut. Schlechte Daten.
Ja, und das ist immer diese Sache, wir hatten früher in der IT ist der Satz Shit in, Shit out sehr gängig. Mhm. Also mein Problem ist, bei KI sage ich mittlerweile Shit in, Bullshit out, weil gerade Large Language Modelle dann oft halt einfach bei vollkommener Unwissenheit so tun, als wäre es richtig. Also die jetzt ein kurzer Shoutout, die Sandra Loos, so eine Machine Learning Engineer, die hat neulich einen Post, sehr schönen Post dazu gemacht, warum Large Language Models, auch wenn sie faktisch falsch liegen, das genauso ausgeben durchs Design. Und da gibt es ja auch Memes, ich weiß nicht, ob ihr dieses Meme mit diesem Fliegenpilz gesehen habt, wo einer der KI fragt so, ist der Pilz essbar? Und die sagt, ja, der ist absolut essbar. Dann liegt er im Krankenhaus und die KI sagt, oh, sorry, ich hatte wohl nicht recht, der Pilz ist giftig.
Ja, ich glaube, Menschen haben ja so einige Formate zum Thema Angst auch gemacht und Menschen haben am meisten Angst, die Kontrolle auch zu verlieren. Das ist so ein komisches, unbewusstes Gefühl, was total viele Bereiche einfach abdeckt. Und ich finde, hier haben wir ein ganz greifbares Thema einfach, wo wir wirklich nicht die Kontrolle abgeben dürfen, sowohl bei der Entwicklung, ne, beim selber auch entscheiden, welche Daten sind hier eigentlich wichtig, das zu verstehen, wie wichtig die Aufbereitung von guten Daten ist und auch der Zugang zu den richtigen Daten. Aber dann eben auch in der Nutzung das zu hinterfragen und das dann wirklich in den richtigen Momenten anzuwenden und nicht einfach wie so eine Gießkanne KI überall drauf zu jagen, weil dann wird es wirklich ein Einheitsbrei und,
und das ist
dann
halt,
wird es weird.
Aber das ist das andere, dann wird es halt wirklich ein Einheitsbrei und das ist so bei mir so, wenn du sagst, Kontrolle abgeben, es gibt manche Sachen, da würde ich echt gern die Kontrolle abgeben an die KI. Also wenn es um so Automatisierungen geht, wie meine elende Buchhaltung für den Podcast machen, da würde ich sehr gerne sehr viele Sachen gut automatisieren, voll okay, da die Kontrolle abzugeben, wenn es halt mit den richtigen Daten trainiert ist. Also wenn es halt zuverlässig läuft.
Ja, also wir, für uns gesprochen jetzt mal, wir arbeiten gerne auch mit Assistenten einfach, also Custom GPTs oder wie auch immer, Gems, Copilot-Studios, also es gibt Möglichkeiten, halt sein Chatbot, den man so ausgewählt hat, dann nochmal selbst fein zu tunen in dem System. Das ist so die einfachste Variante für jeden, sehr einfach umzusetzen, ne? Über natürliche Sprache, also über einen Prompt, eine Anweisung, nochmal zu spezifizieren, was man eigentlich macht und eben ein quasi wie so eine zweite Lage auf so ein Chatfenster zu legen, zu sagen, so in diesem Chat bereite ich sozusagen das LLM noch mal stärker darauf vor, worum es jetzt geht. Und das ist für uns eigentlich ein ganz guter Hebel schon mal, wenn wir KI benutzen, also die frei zugängliche KI, dass wir das da schon mal stärker eingrenzen. Also auch sowas wie, wir sind Frauen. sind Frauen bei Autonomy, so zum Beispiel, ne? Und wir gendern und solche Sachen, ne? Das ist, ja. Ja.
Aber ja, das, ne? Ja, dass das einfach halt beachten, wenn man so ein Custom-GPT baut.
Ja.
Und dann immer trotzdem noch wissen, ja, ich habe dem gewisse Anweisungen gegeben, aber trotzdem, deswegen mag ich den Begriff Assistent da, einfach sagen so, okay, ich schaue halt einfach nochmal drüber, was ja. tut das Ding?
Ich glaube, es ist auch wichtig, einfach zu verstehen, so dass die KI ist ja dem Menschen, also wie die KI trainiert wird, das haben wir uns abgeguckt vom neuronalen Netz. Ne? Da sind ja Vergleiche ja. möglich, die wir anstrengen können, auch wenn wir da niemanden suggerieren wollen, da ist echte Intelligenz dahinter. Aber mir hilft das immer ganz persönlich, mir vorzustellen, ey, so wie ich auch fehlertolerant in Anführungszeichen mit Menschen umgehe, ne? Die kommen, die haben einen Rucksack auf dem Rücken und die haben irgendwas erlebt in ihrem Leben, die haben irgendwas studiert, die haben irgendwas gelernt, das sind ihre Daten, mit denen sie beeinflusst wurden. Und ich nehme da nicht alles für bare Münze, was da kommt von diesen Menschen, sondern wenn mir das nicht passt, dann passt mir das nicht. Dann weise ich die Person darauf hin. Wenn ich den People-Pleaser-Modus ausgeschaltet habe, tue ich das tatsächlich auch mal. Aber
bekanntes
so,
Problem.
Ja, so gucke ich halt auch auf den Umgang mit KI, wenn ich selber am Steuer sitze. So, dann ist das halt eine, ja, nicht zentrales, verzerrtes System. Und da ziehe ich doch sehr stark für mich den Vergleich zu Menschen und sage so, je nachdem, was die KI gesehen hat, entspricht sie halt jetzt meiner Aufgabe oder eben ja. nicht. So.
Ja. Aber das müssen die Leute halt wissen.
Ja.
Ne? Und das
jetzt
ist so
wissen sie
es.
Sie haben diesen Podcast gehört und wissen es.
Und da redet ja keiner drüber. So klar, droppt mal jemand den Begriff irgendwie, da wird auch halluziniert. Aber ich möchte wetten, dass wenn man jetzt draußen auf der Straße rumläuft und mal so eine kleine Interviewrunde machen würde, da würde doch nicht einmal die Hälfte sagen, ja, nee, da bin ich ganz intensiv nochmal in der Überprüfung. Ganz im Gegenteil, ich treffe nonstop auf Leute, die das Ganze als Suchmaschine benutzen. Und ja. ne, wie neulich dieser Typ, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, von dem Typen, der an so einer Insel wohnt. Ich meine, das ist in England irgendwie. Und das war so ein kurzes Filmchen. Da sah man zwei Menschen auf so einer Art kleinen Insel stehen. Und es war anscheinend Flut. Die Flut war gestiegen. So. Und der sagte zu einer Reporterin, ja, das passiert mittlerweile richtig, richtig oft. Das heißt, diese Leute machen so eine kleine spontane Wanderung durchs Watt und denken dann, ach easy, das ist eine super Zeit, um hinterher auch wieder zurückzukommen. So, die waren da, rund um die war ein reißender Fluss. Das war irgendwie ein Meeresarm, die kamen de facto nicht zurück. Was war also? Der stand da mit einem Megafon, der meint, das sind irgendwie diesen Monat schon die zweiten, denen ich zugerufen habe, hier kein Stück weiter. An der Stelle ist so eine Tiefe, das heißt, wenn du da einen Schritt ins Wasser machst, wirst du sofort aufs offene Meer rausgezogen, die wären tot gewesen. So, was war passiert? Die haben ChatGPT gefragt, wann ist der beste Zeitpunkt für die Wanderung? Und er meinte, das würde so krass zunehmen. Und er ist einfach nur so ein Typ, der da irgendwie wohnt. Ne? So, das heißt, er hat mittlerweile ein Megafon so bei sich auf der Veranda stehen, um Leute davor zu warnen, diesen einen Schritt mehr zu machen, weil sie hingekommen sind, aber zurück nicht mehr. Und dann wurden die auch tatsächlich, die wurden dann mit so einem Boot der Wasserwacht dann eingesammelt und waren auch sehr kleinlaut, waren, lass die mal Ende 20, Anfang 30 gewesen sein. Ja, die dann sagten, ja, also das klang total plausibel.
Ja.
Also das war jetzt angeblich die beste Uhrzeit. Es war die schlechteste Uhrzeit, die man machen kann für diese Wanderung.
Shit in.
Das ist Darwin, das ist shit. Moderner. Das ist, ja.
Wie zynisch ist das? Ich sage wieder, shit in, bullshit out. Die Barbara hat das, jetzt mache ich selber Werbung für die Folge, wo die Katze Werbung nochmal gemacht hat. Babsi hat das mal erklärt, warum es ein, das gibt es sogenannte Memory Layer, was dann quasi dem Modell erklärt, jo, deine Daten, auf denen du trainiert wurdest, hatten da eben den Cutoff und jetzt musst du eben aus aktuellen Daten nachschlagen, wann ist denn heute an dem Datum, wo gefragt wird, die Flut. Mhm. Also das kann das Modell gar nicht wissen. Aber das Problem ist halt, dass dieses Modell nicht sagt, ich kann das nicht wissen, sondern dass es sagt,
oder ich bin mir nicht sicher.
Oder ich bin mir nicht
keine KI, ja, niemals. Genau, ja. Ja. Ja.
Und deswegen, ja. Ne, also da halt einfach drauf achten. Ne?
Ich wäre so dafür, dass eine KI einfach auch eine Wahrscheinlichkeit angibt und sagt, ich bin mir zu 70% sicher, dass das so ist. So ja. Würde helfen.
Aber wie du sagst, Anders, da bin ich habe ja auch so einen zynischen Anteil in mir, da bin ich dann manchmal auch so, wo ich sage so, ja gut, dann ist es, wie die Melanie gesagt hat, ich habe Biologie studiert, dann ist es halt Darwinismus, ne? Dann ist es halt. Ja.
Es gibt den Darwin Award immer jedes Jahr, ne? Von gibt's den dümmsten Einbrechern, die irgendwie kopfüber in Schornstein stecken bleiben und dann einfach sterben, weil sie so dumm eingebrochen sind oder so. Aber ich finde, das kannst du jetzt nicht wollen.
Wir haben ja so dieses Bias-Fass endlich mal aufgemacht in diesem Podcast. Ich bin ja sehr dankbar drüber, weil wir werden dieses Fass nie wieder schließen. Sorry for that. Weil das unglaublich groß ist, unglaublich wichtig ist. Ein Beispiel dafür, und dafür müssen wir dich einfach nochmal einladen, Christian, ist zum Beispiel auch eine Studie, die ich eigentlich für heute mitgebracht habe, die ich schon mal so anteasen will, weil es einfach nicht so wichtig ist. Jetzt gibt es eine Studie, die auch aus dem Juli ist, die rausgefunden hat, dass KI-Systeme KI-geschriebene Texte zum Beispiel vorzeigen. Das heißt, wir haben jetzt auch schon in der KI einen KI-Bias drin, ja? Also nicht nur.
Also ich hasse alles an dieser Studie, alles. Texte, die von KI geschrieben werden, werden von KI bevorzugt. Ich kriege gerade innerliche.
Ja, das ist also, ne, über solche Sachen müssen wir auch sprechen. Die geben wir aber schon mal so mit, um darüber nachzudenken. Das ist so die nächste Stufe sozusagen, wenn wir dann überall dann KI eingesetzt haben. Können wir dann überhaupt noch mit unseren eigenen Texten punkten oder war es das dann?
Ich möchte das nicht.
Das machen wir, ich glaube, vielleicht schaffen wir das beim nächsten Mal, weil ich jetzt mache ich es schon interessant für die nächste
Evil
Folge.
Ja.
Weil ich für die nächste Folge auch schon eine Studie auf den Tisch legen habe und das passt perfekt. Aber man wird ja hier nicht entlassen, Christian. Ja. Erstmal danke an der Stelle schon mal für diesen spannenden Einblick in das Thema Bias. Mhm. Hier wird man nicht entlassen, ohne einen Ich wundere mich über gar nichts mehr mitzubringen.
Über meinen Ich wundere mich über gar nichts mehr Moment, über den habe ich sogar eine Folge gemacht. Und das war, als OpenAI den Erotikmodus für verifizierte Erwachsene bekannt gegeben hat, weil das gemacht wird, also das KI zum Erstellen von erotischen Inhalten oder zum erotischen Chat genutzt wird, das war mir klar und das wunderte mich schon lange nicht mehr. Dass aber mit OpenAI so ein großer Hersteller, und man muss ja auch mal sagen, die Wall Street hält sich ja normalerweise von der erwachsenen Unterhaltungsindustrie fern. Ja, also auch alle großen Studios wie Fox, Warner und so weiter, die lassen ja von Erwachsenenbranche die Finger, so gut es nur geht. Ja. Und dass dann OpenAI rüberschwenkt und sagt so, du kannst jetzt hier deine kinky Chats mit ChatGPT machen. Das war so der Moment, wo ich sage, Leute, jetzt ist I'm done.
Ja, da zwei Empfehlungen dazu. Einmal unsere letzte Folge und deine großartige Folge mit Elisabeth Lorange. Elisabeth, ja. Und sie hat es einfach mal Only AI genannt. Ja. Also im Sinne von OnlyFans wird OpenAI jetzt Only AI. Fand ich sehr, sehr treffend. Also ja, eine absolute, ich wundere mich über gar nichts mehr Geschichte. Vielen Dank. Und ähnlich wie ich das auch bei Barbara Lampel gefühlt habe. Übrigens, glaube ich, Folge 5. Das ist schon gefühlt so lange her. Dabei gibt es uns erst seit 4 Monaten.
Ja.
Hier herzliche Einladung, wiederzukommen, dass wir das Fass, was wir heute aufgemacht haben, auch weiter spielen. Und liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ihr solltet auch unbedingt jetzt gleich rübergehen zu Unfuck Your Data mit Christian Krug als euer liebster Daten-Podcast-Host ab heute und ihn abonnieren und reinhören, weil das ist für mich die perfekte Ergänzung zu vielen KI-Inhalten für mich in meinem Alltag, was der Christian da macht. Und deswegen freue ich mich so, so sehr, dass du heute bei uns warst.
Gut, dass du kein Metzger geworden bist. Ja,
richtig. Ob das vielleicht manchmal noch Einfluss hat auf deine Arbeit? Wir werden jetzt anders die Augen aufmachen.
Ich sag's ganz ehrlich, ja, das hat manchmal noch Einfluss.
Gemischtes Datenhack.
Ja, nee, bitte nicht. Man merkt einfach, dass ich da auch, bei mir im Podcast ist ja Fluchen erlaubt. Und man merkt es manchmal noch an meiner Sprache, dass ich schon in der Metzgerei.
Eher die grobe Leberwurst als.
Also ich bin in der Metzgerei groß geworden und ich habe auch in der Gastronomie gearbeitet. Und wenn du einen Küchenumgangston gewohnt bist, dann ist der schlimmste Corporate-Anschiss, den du kriegen kannst, ein Kuschelkurs.
Sehr, sehr gut.
Sagen wir jetzt danke, Steff, auf jeden Fall. Das funktioniert.
Vielen Dank und bleibt noch immer. Ja, und bleibt noch kurz dran, weil wir hängen jetzt hier ein lustiges Outtake dran. Also das wollt ihr nicht verpassen. Es gab hier eine sehr witzige Situation eben. Die kommt jetzt direkt im Anschluss. Ja. Und nachdem ihr das gehört habt, gebt ihr uns natürlich 5 Sterne. So können wir wachsen, so können wir den Algorithmus hier dribbeln irgendwie auf den unterschiedlichen Plattformen, damit wir gesehen, gehört, gestreamt werden. Und dann geht er gleich rüber zu Christian Krupp und Anfang Data. Habt einen wunderbaren Tag, eine schöne Woche und wir sehen uns nächste Woche wieder. Tschüss.
Tschüss. Ciao. Und hört bevor ihr Unfuck Your Data hört, hört euch alle Folgen von diesem Podcast an. Erst dann. Ja.
Tschö, 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 tschö. Wir hören jetzt auf. Hört auf. Viel Spaß beim Outtake. Tschüss. Hier wird man nicht entlassen, ohne einen Ich wundere mich über gar nichts mehr mitzubringen. Hast du was vorbereitet?
Ja, ich habe was vorbereitet.
Gibt es überhaupt noch was, worüber du dich noch wunderst?
Es gab einen Moment, also ich mag ja Klischees manchmal und ich mag Humor mit Klischees und Stereotypen. Mhm. Und es gab einen Moment, wo ich gesagt habe, okay, ich bin raus, ich habe durchgespielt, Ende, ich mag nicht mehr. Und der ist schon relativ lang her, aber er ist mir wahnsinnig im Gedächtnis geblieben. Es war aber mehr als meinem ersten London-Aufenthalt. Dann bin ich in die U-Bahn rein und damals gab es noch diese, ich weiß nicht, ob es das heute noch gibt, bei meinen nächsten Aufenthalten habe ich es nicht mehr gesehen, da gab es diese Gratis-Zeitungen noch, also diese werbefinanzierten Zeitungen in der Londoner U-Bahn, die konntest du da überall mitnehmen. Da waren halt was auch immer an Nachrichten drin und ein Haufen Werbung und da lag eine auf dem Sitz, auf den ich mich setzen wollte. Ich nehme die hoch, setze mich hin, schaue die an und auf Seite 1 steht: Scottish man arrested for sheep molesting. Und ich habe das gesehen und dachte mir so, wow, willkommen in Großbritannien. Ich dachte, dass es irgendwie Witze sind, die man da macht, aber ich wundere mich über nichts mehr, wenn auf der ersten Seite einer werbefinanzierten Zeitung steht: Scottish man arrested for sheep molesting. Ich war durch. Ich wollte eigentlich schon wieder in den Flieger zurücksteigen.
Okay, Das ist hart, das ist anscheinend so normal. Aber ich merke gerade, ich habe dich richtig falsch gepromptet.
Okay. Ja. Oh. Gut.
Das ist so gut.
Reprompted.
Die Geschichte war aber gut.
Die Geschichte war gut, das lassen wir auch drin. Was passiert, wenn man sein Prompt nicht gut schreibt oder das Briefing nicht gut macht? Wir wollten von dir eine KI-Story.
Ich wundere mich über gar nichts mehr. Story. Ich wundere mich über gar nichts mehr. Eine KI, die habe ich auch.
Und alle jetzt so, was? Sekunde.
Irischer Typ.
Was? Sodomie? Was bringen wir noch alles jetzt? Also, voll gut.
Ah, jetzt befeuern wir unsere Biases. Ja, genau. Das KI, Engländern.
Es war ein Schotte. Schotte.
Vielleicht wird es auch ein Outtake an der Stelle.
Ja, es wird ein Outtake nachlagert.
KI-Story, da muss ich jetzt ganz kurz. Das KI hat im Prompt gefehlt.